der Podcast.
Herzlich willkommen zu Lucke und Hengstmann, heute zu Folge 90 und an meinem Gegenmikrofon, nee, so sagt man gar nicht, aber im Paralleluniversum begrüße ich Sebastian Hengstmann aus Magdeburg. Hallo.
Und hallo Tillmann, ich begrüße Tillmann Lucke in Berlin. Wird spannend jetzt langsam.
Ja. Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Es gibt viel zu zwinkern. Packen wir es an. Diese Woche war wirklich extrem viel los und es war ja, wir haben ja letzte Woche mittwochs aufgenommen und zwar wenige Sekunden, bevor dann auch noch was passierte in der Slowakei, das Attentat auf den Ministerpräsidenten Fico.
Es ist im Prinzip die Sarah Wagenknecht der Slowakei, kann man doch so sagen. Ne?
Ja, oder, genau, also mit dem Unterschied, dass er einfach seit zig Jahren mit Unterbrechungen regiert und auch mal im Knast saß.
Genau.
Also alles, alles so ein bisschen extremer. Also Ungarn quasi ein Möchtegern Orban, so kann man das.
Ja, wobei Orban schon, also ich habe mir das mal angeguckt. Der hat, also Orban ist ja.
Nee, Entschuldigung, im Knast saß er nicht, aber er wurde mehrmals
verurteilt, ja, ja. Bei mir kann ja immer sein, dass ich da was verpasst habe. Aber ich finde, Orban ist schon. Ja, wie soll ich das sagen? Nazi wäre jetzt vielleicht zu hoch gegriffen bei Orban. Ein guter Rechtspopulist. Das ist ja mehr wirklich so ein Linkspopulist. Also, das ist ja Hufeisentheorie, du weißt.
Ja. Naja, ich glaube tatsächlich, es gibt so ein paar Länder und Slowakei gehört dazu, Rumänien auch, da gibt es sozialdemokratische Parteien, die traditionell an der Regierung sind, die aber eigentlich nichts mehr mit der echten Sozialdemokratie zu tun haben, sondern die einfach nur Klientelparteien sind.
Korrupt. Naja, woher auch? Also ich meine, wir hatten ja das große Glück, ich habe das neulich, war bei so einer bei so einem Diskussionsforum eingeladen. Und der SPD. Und ich habe das, und dann ging sie auf, woher kommt die Wut und so. Und dann war da auch der ehemalige Innenminister Sachsen-Anhalt war dabei und der ehemalige Landesvorsitzende Burkhard Lischka. Und ich habe halt die Theorie aufgestellt, dass wir kulturell politisch gesehen haben wir mehr mit den Osteuropäern, also wir meine ich jetzt, wir Ostdeutschen, haben wir mehr mit den osteuropäischen Staaten gemeinsam als mit der BRD. Weil wir ja 1990 sozusagen Politikunterricht aus dem Westen gekriegt haben. Das haben die nicht.
Ja.
Also, ich mache ja auch erst Kabarett, nachdem mir mein westdeutscher Kollege Tillmann Lucke erklärt hat, wie das geht.
Ja, ja? Genau. 1990 habe ich dir das erklärt.
Genau, da warst du 5.
6, immerhin.
6, na immerhin. So, und dadurch kann ich das in gewissem Sinne nachvollziehen. Die SPD im Osten zum Beispiel hat ja nichts mit der Sozialdemokratie zu tun, wie sie seit 1890, weil in der, die SDP, so hieß das ja zuerst, Sozialdemokratische Partei, gründete sich nach der Wende. Und ein paar Leute hier bei uns aus der Egon und Mulde haben mir erzählt, die sind damals in die SDP eingetreten, weil das die einzige Partei war, die nichts mit irgendwelchen Parteien zu tun hatten, die es in der DDR schon gab. Mal abgesehen hier von
in der BRD meinst du?
Nein, in der DDR.
In der DDR schon gab, genau.
Also CDU zum Beispiel war eine Blockpartei.
Ja.
Die FDP bildete sich aus der NDPD und der LDPD. Was waren Blockparteien? So, der Deutsche Bauernbund ging auch in die CDU. PDS war halt die alte SED. Nur die SDP, die ja eigentlich in der SPD 1946, also in der SED 1946 ist, die gründete sich als ganz neue Partei. Und darum sind viele Protestler damals, die einfach prinzipiell dagegen waren, die heute also in der AfD sind oder in die Piratenpartei gegangen sind oder so. Das heißt, die SDP war so die erste Protestpartei der DDR. Wie gesagt, Neues Forum, Initiative Frieden, Menschenrechte und so, die nachher in den Grünen aufgingen, das waren ja keine Parteien in dem Sinne, sondern das waren ja erstmal nur Bürgerforen.
Und die haben sich ja dann erst für die Wahl, für die vorgezogene Volkskammerwahl im Februar 90 war dann die Parteigründung sozusagen.
Genau. Das heißt, eine echte Sozialdemokratie gab es im Ostblock nie, weil das ja sozusagen, weil die von der kommunistischen Partei geschluckt wurde.
Kleiner Funfact, in Ostberlin gab es eine SPD, das hatte was mit dem alliierten Recht zu tun.
Stimmt, da war das möglich, ja.
Da war das möglich, aber bis am Ende am Ende der DDR gab es einfach keinen mehr, der da drin war.
Und dadurch waren in den Sozialdemokratien in den osteuropäischen Staaten ganz oft so versprengte, so Querulanten, so aus Prinzip, hat sich das alles einigermaßen gelegt und da kommen jetzt auch immer mehr junge Leute nach, gerade in der SPD, auch im Osten, und das beruhigt sich gerade wieder etwas. Aber das war nach der Wende, war das ein Querulantenhaufen, das muss man einfach sagen. Also zumindest an der Basis.
Ja, aber die Abgeordneten im Bundestag, das waren ja,
das war ja die Elite und ganz viel Wessis.
Ja, aber das waren ja die Elite, die dann zum Beispiel auch in der letzten DDR-Regierung plötzlich von jetzt auf gleich Verantwortung übernahmen. Markus Meckel als Außenminister, der der war noch keine 40 und hatte einfach irgendwie, der wurde dann Außenminister. Und,
naja gut, aber der war ja auch Pfarrer.
Pfarrer, genau, und hat aber auch, so ein Außenministerium ist ja riesengroß, man braucht Diplomaten überall. Also wer mit Markus Meckel befreundet war, war sofort Botschafter.
Genau.
Markus Meckel also übrigens auch ein wehren. Interessanter Typ, den habe ich auch mal treffen dürfen, als ich bei meinem Geschichtsprofessor Heinrich August Winkler, der hatte Seminare über diese Wendezeit und dann gleichzeitig so ein begleitendes, so eine Gesprächs, nennt sich Übung im Universitätszusammenhang, also wo quasi jede Woche man sich austauschte mit so Leuten, die damals zu sagen hatten, Schabowski, de Maizière und so weiter. Und dieser Markus Meckel war ja Außenminister in der DDR-Regierung gewesen und im Juli platzte die Regierung, die SPD verließ die Regierung, de Maizière übernahm selber das Außenministerium und dann gab es ja den Streit im August, Ende August 1990 um den Einigungsvertrag, beziehungsweise um den Beitritt. Der Einigungsvertrag wurde ja noch verhandelt mit den Westdeutschen. Und die Volkskammer hat aber gesagt, ja, jetzt wollen wir den Beitritt schon mal beschließen. Wir haben es eilig oder wir haben da Bock drauf. Und der Meckel war einer derjenigen, die gesagt haben, ja, das können wir gern machen, aber ich würde doch lieber gern den Vertrag erst abwarten, bevor wir schon mal sagen, wir ratifizieren den quasi. Beziehungsweise nicht ratifizieren, sondern der Beschluss der Volkskammer war ja dann um kurz vor 3 Uhr nachts am 23. August dann auf der Tagesordnung stand, wir treten am 3. Oktober bei. Dieser 3. Oktober hatte, das kann man jetzt hier nicht erklären, hatte terminliche Gründe. Es war ein reiner, sozusagen der frühestmögliche Termin, der völkerrechtlich nicht für Verstimmung gesorgt hätte.
Er hatte technische Gründe.
Genau. Und dieser Beitritt wurde beschlossen und erst eine Woche später wurde ja der Einigungsvertrag unterschrieben. Und er war noch nicht zu Ende verhandelt. Und der Meckel hat gesagt, das ist doch eher die falsche Reihenfolge, weil wir machen uns hier quasi zum Deppen. Wir akzeptieren ja alles, denn wenn wir den nicht ratifizieren,
dann... Na, zur Note. Du legst dich nackt und breitbeinig aufs Bett.
Ja, okay.
Du weißt, ich mag blumige Metaphern.
Ja, die sei hiermit schon abgegolten und in dieser Folge gibt es keine mehr. Versprochen.
Glaubst du.
Und wie gesagt, es wäre nicht so schlau gewesen und er hat dann auch gesagt, ich konnte nicht gegen die deutsche Einheit stimmen. Also ich konnte auch nicht dafür, also in dieser Art dafür stimmen und deswegen ist er einfach heimgegangen, quasi um Mitternacht oder wann auch immer, als es sich abzeichnete, ja, das wird heute Nacht noch beschlossen, hat er einfach gesagt, ich nehme einfach nicht mehr teil und war einer von den wenigen, die also gar nicht dabei waren. Aber Zweidrittelmehrheit ist am Schluss erreicht worden. Also das nur als kleine Anekdote.
Lass mich raten, die SED-PDS hat damals auch dagegen gestimmt.
Genau, und Gysi hat ja dann direkt nach der Abstimmung gesagt, heute wurde nicht weniger als das Ende der DDR beschlossen. Und dann jubelnder Applaus für ihn von der Gegenseite. Also
natürlich.
So ein bisschen...
Das wollten wir ja auch, du Pfeife!
Ja, aber immerhin Gysi auch noch Karriere gemacht. Das war ja auch so einer, der ja irgendwie nach vorne gestellt wurde. Der war Anwalt einfach. Der hatte ja mit der Partei, also in der Partei hatte der keine Führungsämter. Der war einfach
nicht.
Er war Mitglied lange Zeit schon gewesen. Aber
na, Gysi ist sogar, das findet man ja sehr oft, weil du weißt, was Gregor Gysis Lieblingsthema ist? Gregor Gysi, genau.
Ach so.
Und ich mag den sehr, aber egal, ist trotzdem etwas eitel ist er. Und der war einer der wenigen Strafverteidiger, es gab kaum Strafverteidiger in der DDR, weil unsere Menschen sind nicht so. Mhm. Also braucht man sowas nicht. Und Gysi hat natürlich logischerweise...
Eine beliebte Krimiserie in der DDR hieß ja, der Staatsanwalt hat das Wort. Und das hatte er ja immer, beziehungsweise der hatte ja schon das Urteil quasi.
So, und darum hat Gysi auch so eine ganz eigene Sicht auf die Frage, ob die DDR nur ein Unrechtsstaat war oder nicht, beantwortet er auf eine sehr komische Art und Weise, egal. Was ich damit sagen will, der musste auch Dissidenten verteidigen und hat auch ganz oft für Dissidenten Verständnis gehabt. Und Gysi sagt doch immer, es gab bestimmte Sachen, die Parteiführung nicht wollte, die aber die Justiz der DDR trotzdem schließen konnte. Also er hat aufgrund von juristischen Feinheiten manchmal auch schon Dissidenten freibekommen. Mhm. Darum würde er die DDR nicht als kompletten Unrechtsstaat bezeichnen. Natürlich kannst du 1000 Gegenbeispiele anführen. Aber das ist ja auch immer wie das, Herr So und So, 5 Leute haben gesehen, wie sie ihre Nachbarn umgebracht haben. Was ja schön, 500 haben es nicht gesehen. Oder ich kann Ihnen 500 Leute bringen, die es nicht gesehen haben. So, und Gysi, und dadurch war Gysi quasi so der glaubwürdigste von allen, weil der nie im Politbüro war, der war nie irgendwie, also der war zwar in der Partei, was er ja sein musste, weil er ja Rechtsanwalt war, mhm, und du konntest natürlich nicht als Rechtsanwalt dann DDR praktizieren, wenn du nicht in der Partei warst, aber der war so wie, der ist im Prinzip deswegen zum Vorsitzenden der SED-PDS, wie sie ja damals noch hieß, geworden, oder damals hieß sie ja sogar noch SED, mhm, so wie Angela Merkel letztendlich CDU-Parteivorsitzende geworden ist. Der war der Einzige, dem man geglaubt hätte, dass er nichts weiß. Verstehst du, was ich meine?
Ja, oder der Laden ging einfach unter und keiner wollte es machen. Und dann, ja,
das außerdem.
Also die letzte Führung unter Grenz war zurückgetreten, dann stand dieser Sonderparteitag an, der auf zwei Wochenenden gestreckt wurde im Dezember 89 und dann hieß es ja, also viele Funktionäre waren halt von sich aus diskreditiert und die Reformer, ja, Schabowski oder Modrow, die wollten es auch,
also
nicht.
Also Schabowski als Reformer zu bezeichnen, halte ich auch für eine große Lüge der Geschichte.
Ja, also immerhin, er war später in den 90ern dann der Einzige von der wirklichen Führungselite, der sich glaubhaft und dauerhaft distanziert hat. Also der hat ja da überall, wo es nur ging, gesagt, das war richtig, richtig scheiße, was wir damals gemacht haben.
Genau.
Aber als er
die Scheiße gebaut hatte, mit, nach meiner Kenntnis, ist er sofort unverzüglich erstmal auf dem Weg nach Dresden, weil er sich da eine Oper angucken wollte. Der Saftsack.
Gut, also jedenfalls, das war sehr spannend damals, eine tolle Zeit. Mein Geschichtslehrer hat gesagt, die DDR war 40 Jahre lang der langweiligste Staat der Erde und dann für ein paar Wochen der beste.
Das ist richtig. Das ist komplett richtig.
Und das kann man wirklich, also das muss ungeheuer spannend gewesen sein. Wir hatten ja auch Ostverwandtschaft und Kontakt zu Ostdeutschen, die dann auch sozusagen im Sommer 89, also die hatten Ausreiseantrag, waren auch im Gefängnis, hatten noch eine kleine Tochter und wir haben die Tochter dann quasi für ein paar Wochen bei uns, oder irgendwie wir und noch ein andere, also nicht wir, meine Eltern halt, haben dafür gesorgt, dass diese Tochter irgendwie nach Westen kam, weil die Großeltern, das waren Rentner, die waren schon im Westen und dann irgendwann im Ende des Sommers kamen auch die zwei Eltern dann frei und kamen auch rüber und die haben dann also wirklich jahrzehntelang auch da bei uns in der Gegend gewohnt, aber inzwischen natürlich, wie das Bilderbuch es verlangt, inzwischen Reichsbürger und Corona-Leugner und so weiter.
Echt?
Also klar.
Ja, Querulanten bleiben halt immer Querulanten.
Ja, das ist halt
egal,
schade.
Egal welchem System.
Meine, so, das ist
Grüße
irgendwie.
Bitte.
So, aber wir waren eigentlich bei was ganz anderem. Wir haben
das
ja eine ganze Menge auch Jubiläen. Also insofern passt es wieder, weil es eine Sache, an die wir fest glauben, wird 15 Jahre alt, nämlich das die Schuldenbremse im Grundgesetz wird nächste Woche genau 15. Nein, das Grundgesetz selber wird ja auch, hat ja auch Jubiläum 75. Herzlichen Glückwunsch.
Ich finde übrigens, weil ja immer wieder gerade von uns Ostdeutschen, und damit sind wir wieder beim Thema, wird ja diskutiert, wir sind ja damals nach Artikel 23 beigetreten und nicht nach Artikel 146, haben sich beide Staaten aufgelöst, haben dann die Verfassung neu verhandelt und sind dann zusammen gegangen. Und Gregor Gysi, und damit waren wir auch wieder beim Thema, sagte ja mal, die Einheit wäre besser gelaufen, wenn der Westen mal irgendwann aufgehört zu siegen. So, jetzt gehen wir mal ganz kurzen Schritt zurück. Also, ich meine, wir treten mal einen Schritt und betrachten uns das Ganze mal groß.
Also nochmal zum Verständnis. Artikel 23 im Grundgesetz, der heißt heute anders. Das ist heute der Artikel zur Europäischen Union. Ja, aber bis 1990 oder 94 beinhaltete der den Passus, dass alles, was deutsch war früher und noch nicht Bundesrepublik ist, der Bundesrepublik beitreten kann. Und zwar einfach durch,
Willenserklärung.
Genau. Das betraf
die
DDR. Genau.
Das erste Bundesland, was das gemacht hat, war?
Das Saarland.
Richtig, 1957.
Ja, und dann betraf es die DDR. Aber gedanklich war man 1949 noch dabei, natürlich auch die weiteren Ostgebiete, auch denen das zu ermöglichen durch diesen einfachen Schritt, weil die ja nachgewiesenermaßen vorher deutsch waren, also für die galt das auch. Und dann hat man 1994 gesagt, bei der großen Verfassungsreform, die wollen wir jetzt eigentlich nicht wieder haben, das gäbe zu viel Ärger und deswegen streichen wir diesen Artikel, weil er ja jetzt gar nicht mehr angewendet werden muss.
Genau.
Aber das war die kurze Fassung des Beitritts, also einfach durch,
Beitritts.
Die hätte auch theoretisch beschließen können, wir treten sofort bei. Nach meiner Kenntnis ist das sofort, hätten sie auch beschließen können.
Unverzüglich, genau.
Es gab sogar einen Antrag am 17. Juni 1990 und dann von der sogenannten DSU, das waren also die Sachsen, die sozusagen die CSU der DDR sozusagen, auch Neugründung, auch mit lauter Irren drin. Und die waren so begeistert von der Einheit, die wollten es an diesem damaligen westdeutschen Nationalfeiertag machen. Und dann musste die DDR-Regierung unter de Maizière, das irgendwie, oder Reinhard Höppner auch als Volkskammer-Vizepräsident, mussten das so quasi wegverhandeln, indem sie das gesagt haben, ja, wir schieben es in die Ausschüsse, denn da stand nicht am 17. Juni, sondern stand zum heutigen Tage. Ja? Das heißt, es hätte an jedem Tag zum heutigen Tage beschlossen werden können. Genau. Und aus dem Grund war es irgendwie, haben sie das so weggebügelt, und dieses Verhandlungsgeschick von Reinhard Höppner ist legendär, weil er ja auch Kirchenparlamentspräsident war und so ein gewisses Geschäftsordnungsgeschick hatte. Anders als seine Vorgesetzte Sabine Bergmann-Pohl von der CDU, Volkskammerpräsidentin, die das alles noch nicht so hatte. Und da immer wenn es schwierig wurde, haben wir gesagt, oh Reinhard, jetzt musst du die Sitzung leiten, jetzt wird es schwierig.
Genau. Okay. War er dann immerhin 8 Jahre lang mein Ministerpräsident.
Ja. Mit deinem so, Innenminister, wie du so gerne erwähnst.
Ich kenne 2 Innenminister von Sachsen-Anhalt sogar. Ja? Egal. Um jetzt nochmal zum Thema zurückzukommen.
Das Thema war der andere Grundgesetz, so, Artikel 146, den es noch gibt. Bitte mal nachlesen.
Genau. Da kann man sich sozusagen, also es ging einfach darum, um jetzt mal zu 75 Jahre Grundgesetz zurückzukommen. Und das sagt doch neulich irgendwann ein Verfassungsrechtler. Warum hätte man das neu verhandeln sollen? Also erstmal sagen viele Grund, wir haben keine Verfassung, wir haben nur ein Grundgesetz. Falsch. Wir haben eine Verfassung, die heißt Grundgesetz, aber es ist eine Verfassung. Das Einzige, was dem Grundgesetz fehlt, ist eine Volksabstimmung. Also normalerweise wird eine Verfassung immer vom Volk verabschiedet. Das ist 1948 eben nicht passiert.
Ja, aber das habe ich auch in einer der frühen Folgen recherchiert gehabt, dass es gar nicht so üblich ist weltweit.
Genau.
Also ungefähr
viele sagen das.
Die Hälfte der weltweiten Verfassungen sind eben nicht vom Volk beschlossen worden. Also so toll ist es nicht. Erst recht nicht in der Zeit von damals.
Genau. Und ich glaube, das Grundgesetz wäre auch mehrheitlich abgelehnt worden damals. Vom deutschen Volke.
Das wahrscheinlich nicht.
Ich glaube schon, aber egal. Pass auf, führt zu weit.
Ja.
Was ich damit sagen will, ist, es war juristisch und auch logisch und mal alle Emotionen beiseite genommen, völlig logisch, einfach dem Geltungsbereich des Grundgesetzes beizutreten. Weil es zum damaligen Zeitpunkt eine moderne, kluge Verfassung war, die Fehler von Weimar ausbügelte und so weiter und so fort. Natürlich gibt es Probleme im Grundgesetz. Alles andere, wo man sagt, naja, man hätte ja von der DDR was übernehmen können, zum Beispiel die Kinderbetreuung, zum Beispiel den Sozialstaat, zum Beispiel so, wo man sagt, man hätte so 4, 5 Sachen aus der DDR, was hat man übernommen? Kindergarten, Kinderkrippen und einen grünen Pfeil. So. Mhm. Egal.
Und das Sandmännchen.
Aber das sind ja alles keine Sachen, die ins Grundgesetz gehören.
Genau.
Das sind ja alles Sachen, die beschließt entweder, also das steht entweder im Sozialgesetzbuch oder was weiß ich. Aber das Grundgesetz an sich ist eine, wie ich finde, sehr gute Verfassung. Also ein Gegenbeispiel zum Beispiel dafür ist für mich immer die amerikanische Verfassung. Weil die amerikanische Verfassung hat ein ganz großes Problem. Die kann nicht geändert werden. Die kann nur durch Zusatzartikel, ja, beschönt. Wie kann man das nennen?
Naja, ergänzt. Amendment heißt es ja. Und auch mit viel größeren Hürden. Und die ist ja in ihrer gesamten Zeit, glaube ich, nur erst 29 Mal geändert worden. Hinzugefügt worden. Und tatsächlich könnte man auch sagen, bei jedem, immer dann, wenn ein Bundesstaat neu beitritt, den USA müsste eine neue Verfassung kommen. Das ist natürlich Unsinn, weil Beitritt heißt einfach, man nimmt das, oder ja, die Europäische Union, die gibt es ja auch schon seit 1993 oder die Vorläufer auch schon länger, hat man auch schon gesagt. Könnte man auch sagen, macht es jedes Mal neu. Ja, eben nicht, denn es ist ja eine erprobte Sache gewesen. Und ich sehe das genauso, aber dem Stammtisch kann man das natürlich nicht erklären. Die sagen immer.
Und zwar sowohl dem linken als auch dem rechten Stammtisch.
Genau, das darf man an der Stelle
bitte nicht vergessen.
Genau, das, was die Reichsbürger sind, mit diesem, das Reich besteht fort, das sind die auf der linken Seite mit dem, das Grundgesetz hätte eigentlich abgeschafft werden müssen. Nein, tatsächlich gab es 2 Wege und die Politik hat sich eben für den einen entschieden und der stand genauso gleichberechtigt im Grundgesetz wie der andere. Der andere hätte viel länger gedauert. Wir wissen, was dann kurz danach geschehen ist mit Gorbatschow. Der hätte die deutsche Einheit auch 91 gar nicht mehr erlauben können, weil er gar nicht mehr im Amt war, oder 92. Also insofern ganz kluge Sache. Und natürlich das mit der D-Mark war auch, also das war ja schon sozusagen 3 Monate vor der deutschen Einheit wurde die D-Mark in der DDR eingeführt mit der sogenannten Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion. Das war auch alternativlos, weil die in dem Moment, wo die D-Mark eingeführt wurde, hörten die Leute schlagartig auf, aus der DDR auszuwandern. Die hatten ja das Recht, nach Westen zu gehen, und bis Juni 1990 gab es riesige Zahlen an Übersiedlern. Die Bevölkerungszahl nahm rapide ab und man musste dann sofort eben diese Währung, gab ja den Spruch, kommt die Mark...
kommt die D-Mark nicht zu uns, gehen wir zu ihr.
So ähnlich. Wenn man es jetzt noch reimen würde, dann ich liefere das nächste Woche nach. Kommt die D-Mark, bleiben wir... Kommt sie nicht, gehen wir zu ihr. So.
Genau, so. Ja, das
könnte von
auch.
Goethe sein.
Genau.
So, also das nur dazu, Grundgesetz.
Also um jetzt hier mal ganz kurz emotional zu werden, was ja nicht gerade die Spezialität unseres Podcasts ist, aber ich bin schon sehr, sehr, sehr begeistert, auf dem Geltungsbereich des deutschen Grundgesetzes zu leben. Und ich habe jetzt nicht alle anderen Verfassungen der Welt auswendig gelernt und vor allem deren Anwendung. Das Wichtigste ist immer, so eine Verfassung muss ja auch angewendet werden. Die DDR hatte auch eine Verfassung, wo ganz tolle Sachen drin standen.
Genau, zum Beispiel einfach, die Meinungsfreiheit.
Genau. Bin ich schon... sehr, naja, glücklich ist jetzt vielleicht ein großes Wort, aber das war so ein, wo ich sage, auch 75 Jahre Grundgesetz, das ist gut, das hat sich gehalten, und wenn die Deutschen nicht irgendwann völlig am Rad drehen und sagen wir mal russische oder chinesische Spione zum Bundeskanzler wählen oder so oder zum europäischen Parlamentspräsidenten, dann dürfte das Grundgesetz auch noch eine ganze Weile Bestand haben. Mhm. Es gibt ein paar grundsätzliche Fehler im Grundgesetz, also nein, nicht Fehler, so Kleinigkeiten wie Mann und Frau sind vom gleichberechtigt, wo ich mal so denke, ja, nee, ist nicht. Also stimmt einfach noch nicht. Und
ach so, das meinst du. Naja, aber ja. Das ist halt die Sache, das gab ja auch, also bis 1994 stand einfach nur drin, Mann und Frau sind gleichberechtigt. Und dann 1994 wurde dazu geschrieben, man kann das Grundgesetz oder die Politik soll darauf hinwirken, dass das verwirklicht wird. Genau. Die einen haben gesagt, ja, wie du, es ist noch nicht verwirklicht, wir müssen es reinschreiben, dass es noch mehr, dass man zum Beispiel sowas wie Frauenquoten auch rechtfertigen kann, durch also Bevorzugung einer Gruppe, die noch nicht bevorzugt ist. Die anderen haben aber wiederum gesagt, nee, die Klarheit, also so eine Verfassung besteht genau. Ja auch aus ganz klaren Ansagen. Sie sind ja. Gleichberechtigt, heißt ja nicht, dass sie es in der Realität immer sind, aber dass sie es laut Verfassung zu sein haben. Und genau. Dann ist und quasi der zweite Satz darin schon enthalten, ohne dass man genau. Ihn schreiben muss. Und genau. Da bin ich auch eher auf dem Standpunkt, dass man sagt, kürzer ist besser. Und wenn man sagt, es ist so, dann ist es viel stärker als, also ja, der Indikativ ist der beste Imperativ. Das ist ja wie in der Schule, wenn der Lehrer genau. Sagt, der Kaugummi kommt raus. Nicht, tu den Kaugummi bitte raus, sondern der kommt raus und der kommt ja dann auch raus.
Genau. Also insofern gebe ich dir recht, das ist ja nicht das Problem der Verfassung, sondern das ist ja nur das Problem der Wirklichkeit. Aber darum glaube ich, wie gesagt, dass wir eine gute Verfassung haben, dass wir, also natürlich mir fällt jetzt spontan nichts ein, aber wir haben eine gute Verfassung. Und wir sind demokratischer. Was mich immer ein bisschen stört, ist, dass da sozial drin steht, aber mein Gott, soll es drin stehen. Also bitte, weil das hat ja verfassungsrechtlich nichts zu sagen.
Also ein demokratischer und sozialer Rechtsstaat. Und das Bundesstaat. Sind ja und föderaler Rechtsstaat, genau. Also
steht das so drin, ja?
Die genaue Formulierung weiß ich jetzt gerade nicht, aber also diese Grundsätze, also demokratisch, sozial, Recht und föderal, diese vier genau. Sachen. Und die sind auch vom Ewigkeitsgebot quasi garantiert. Also
das heißt,
die Verfassung darf nicht geändert werden, wenn diese Grundsätze, also die dürfen nicht geändert werden.
Die ersten 20 Artikel, also wenn man die ändern nein, wollen nein, würde?
Nein, 1 und 20, aber nur den Sinn, also den Wortlaut könnte man ändern, aber den Sinn nicht.
Genau, und man müsste also quasi dann eine neue Verfassung schaffen.
Ja. Genau. Und das geht aber, also das ist ja auch eine Kritik, dass man diesen 146 nicht abgeschafft hat, also dieses theoretisch darf dieses Grundgesetz jederzeit außer Kraft treten, wenn eine neue Verfassung in Kraft tritt.
Genau.
Man hätte auch sagen können, den schaffen wir jetzt auch ab, weil also auch da ist wieder, die Realität kann natürlich mal dazu führen, dass irgendwie eine neue Verfassung gemacht wird. Dafür braucht es den 146er gar nicht. Also es ist ja nicht so, dass wenn eine Verfassung sagt, das hier gilt für immer, oder wie Schabowski sagen würde, meines Wissens für immer, dann ist es ja trotzdem nicht ganz verboten, dass man das mal macht. Also genau. Nicht alles, was nicht in der Verfassung steht, darf ja auch nicht stattfinden. Aber manche sagen eben, dieses Ewigkeitsgebot wird ja dadurch unterlaufen, dass man dann, die Verfassung muss auch freiheitlich sein. Das steht ja auch
im 146er. Das ist ja lustig, weil dann stelle ich mir vor, so weiß ich nicht, in 100 Jahren wird denn das Grundgesetz außer Kraft gesetzt, weil eine neue Verfassung kommt, weil irgendwas passiert, keine Ahnung, weiß ich nicht warum. So. Und dann gibt es aber so Leute, die sagen, nee, das geht ja nicht. Weil ja Artikel 146, das heißt, das Grundgesetz hat nie aufgehört zu existieren. Das sind dann die sogenannten Bundesbürger, ja, oder genau. Was?
Ja, so kann man das sagen. Oder man kann natürlich sagen, wenn wir diesen scheiß Föderalismus, den ich ja auch in vielen Sachen ablehne, den man aber nicht abschaffen darf, macht doch einfach ein großes Bundesland draus.
Pass auf, das riecht schon wieder nach Sommerfolge. Ich werde mit dir mal über den Föderalismus diskutieren. Ich sehe das ja grundsätzlich ähnlich, aber ja. Ich glaube, ich stehe dem Föderalismus doch offener gegenüber, als ich zumindest vor 5 Jahren zum Beispiel noch dachte.
Mhm. Okay, ja. Aber apropos Verfassung, es gibt ja Länder, die keine haben, zum Beispiel Großbritannien.
Genau. Logischerweise, weil die haben sich ja quasi in die Demokratie reingeschlichen. Weil wenn immer behauptet wird, die USA sind die älteste Demokratie der Welt, das stimmt nicht. Mhm. Es ist letztendlich das Vereinigte Königreich. Meiner Meinung nach. Es ist nämlich, weil du kannst ja nicht sagen, wo hat da die Demokratie angefangen. Das war ja wie so ein schleichender Prozess über die Magna Carta bis hin zur Bildung des Oberhauses, dann Stärkung des Unterhauses. Mhm. Das war ja wie so ein Man kann es so und so sehen. Egal, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Genau, und da ist ja jetzt demnächst wieder eine Wahl am 4. Juli. Die Briten wählen ja immer donnerstags und ist jetzt doch überraschend, weil die Wahlperiode ist in Großbritannien nicht fest fixiert. Also die war es zwischenzeitlich mal, es war ja so, 2010 gab es ja einen Sonderfall, wo eine Regierung, nämlich die Tories, nicht die absolute Mehrheit kriegten. Da brauchten sie einen Mehrheitsbeschaffer, das sind die Liberalen. Und das sind eigentlich diejenigen, die in Großbritannien am europäischsten denken und auch sozusagen Befürworter zum Beispiel des Verhältniswahlrechts sind und auch von so einer Regel, dass man nicht als Premierminister einfach sagen kann, so, ich löse jetzt das Unterhaus auf und tschüss, wenn es für mich am besten ist. Wobei, das ist diesmal nicht der Fall. theoretisch könnte man sagen, so, die Umfragen nach 3 Jahren sind optimal und jetzt löse ich das auf, schon nach 3 Jahren oder nach 4, höchstens 5, wie gesagt. Damals war die Koalitionsvereinbarung, wir machen eine feste Wahlperiode für 5 Jahre und eine Auflösung kann nur durch das Unterhaus selber stattfinden. Aber nachdem die Liberalen dann 2015 nicht mehr für die Regierung nötig waren, wurde das auch wieder abgeschafft, sodass es jetzt wieder der Stand von vorher ist. Der Premierminister sagt es einfach, der König macht es und dann gibt es innerhalb von 25 Arbeitstagen, also gibt es dann eine Neuwahl. Also das würde dann, wenn man nächste Woche das auflöst, am 4. Juli dann der Fall sein. Und was soll man dazu sagen? Toi, dass wir die endlich los sind, die Bande.
Naja, mein Gott, und dann kommt eine neue Bande, das sind halt Inselaffen. Also das Problem ist halt, wenn du eine neue Regierung in Großbritannien, also wenn du eine alte Regierung ablöst, heißt ja, dass die neue Regierung besteht ja auch aus Briten. Das macht es ja nicht besser.
Eigentlich müssten wir so eine Troika da hinschicken, wie nach Griechenland damals.
Genau. Wie ist denn das eigentlich? Hat Labour jetzt irgendwie eine Chance? Nee, eigentlich nicht, oder?
Na doch, klar. Auf jeden Fall. Also,
Ich weiß nicht.
Doch, das war immer schon klar, dass die folgende Wahl von den Tories verloren wird. Also da gibt es eigentlich überhaupt keine Frage. Es ist schon immer klar, die Umfragen ziehen zugunsten der Regierungspartei immer noch an in den letzten Wochen. Das kann man jetzt nicht genau voraussagen. Aber wenn man sich mal die Umfragen anschaut, anscheinend sind 20% Unterschied. Ich habe das hier gerade mal geöffnet. Ja, ungefähr 45% jetzt gemittelt über alle Umfragen der letzten Wochen für Labour. Und 25% für die Konservativen. Und weit drunter sind dann so Parteien wie Reform UK, das war die frühere Brexit-Partei. Hm. Und die Liberaldemokraten, die Grünen spielen keine Rolle. Die schottische Nationalpartei hat dann natürlich in Schottland gewisse Chancen auf ein paar Sitze. Aber es wird auf jeden Fall eine Labour-Alleinregierung geben, mit haushoher Mehrheit. Unter Keir Starmer. Ja, also meine, es gab ja, also Keir Starmer, über den kann ich jetzt noch gar nicht so viel sagen. Der hat ja damals nach dem Brexit diesen anderen abgelöst, seinen Vorgänger. Wie hieß der?
Genau, diesen alten...
Jeremy Corbyn.
Diesen alten weißen Mann.
Ja, und das war ja wirklich die komplette Fehlbesetzung. Ohne den hätte es vielleicht den Brexit sogar nicht gegeben.
Weil der für den Brexit war.
Ich glaube, er persönlich naja,
das,
auch gar nicht
was
so...
Mich, was mich wirklich genervt hat, und das, ich hat, da habe ich Labour auch nicht verstanden. Labour hatte Angst, gegen den Brexit zu sein. Mhm. Warum waren die nicht klar gegen den Brexit? Die Tories waren für den Brexit. Nee,
also man muss, glaube ich, unterscheiden zwischen der Zeit vor dem Referendum 2016. Mhm. Da waren fast alle Labour-Leute gegen den Brexit. Mhm. Es gab im Unterhaus eine riesige Mehrheit über alle Fraktionen hinweg gegen den Brexit. Und bei den Tories gab es aber eine viel größere Minderheit dafür. Und bei Labour so 3-4 Bekloppte, die auch da so sich geäußert haben. Und dann nach diesem Referendum hieß es, das müssen wir jetzt irgendwie umsetzen. Und dann gab es eine wachsende Zahl von Leuten, die gesagt haben, okay, wir sind zwar nicht für den Brexit, aber wir müssen jetzt dafür sein. Aber trotzdem war in der Labour-Partei, wenn man die anders geführt hätte, glaubwürdiger, dann hätte man es schaffen können, diesen Brexit im Unterhaus quasi zu stoppen. Es gab ja 3 Abstimmungen über den Brexit unter Theresa May und dann später unter Johnson und so weiter. Mhm. Kennen wir alles, die unendliche Geschichte. Am Ende ging es darum, und da haben sich auch die Liberalen ein bisschen über den Tisch ziehen lassen, Ende Oktober 2019 ging es darum, dass Johnson gesagt hat, okay, wir lassen es durch eine Neuwahl entscheiden. Und das Dumme ist halt, dass es da ein Mehrheitswahlrecht gibt.
Da hätte Labour sich doch ganz klar positionieren können und sagen, wenn ihr uns wählt, kommt der Brexit nicht. Und es ist ja nachgewiesenermaßen so damals bei der Volksabstimmung gelaufen, dass eigentlich eine Mehrheit der Briten gegen den Brexit war, einfach nur zu faul war, zur Wahl zu gehen.
Ja, aber gut, das ist dann natürlich immer die Frage. Das sind natürlich die Schuld, die nicht dabei waren, dass es so ausgeht, wie sie gar nicht wollen. Aber das Mehrheitswahlrecht führte halt dazu, dass die Konservativen, die hatten zwar... Also sozusagen die Parteien, die für den Brexit waren, die Konservativen und die Brexit-Partei, hatten ungefähr 48%, während die gegen den Brexit waren, auch ungefähr 48% hatten. Nur hat sich das in deren Sitzen, nämlich bei Labour und Liberalen und Grünen, nicht in den Sitzen und schottische Nationalpartei nicht in den Sitzen niedergeschlagen.
Denn scheiß Mehrheitswahlrecht.
Genau, und man hat sich diese Wahl aufdrücken lassen. Das Parlament hat diese Wahl ja dann beschlossen mit Stimmen aus beiden Lagern. Und ab dem Zeitpunkt war mir klar, das kommt jetzt, weil Johnson diese Wahl haushoch gewinnen wird. Und dann, und dann zieht er das alles durch mit der Ratifikation und dem Trennungsvertrag mit der EU. Und das geht dann alles ratzfatz. Also da muss man wirklich sagen, das ist die Schuld letztlich. Also die Liberalen waren viel, viel härter für so eine Blockade als Labour unter Corbyn. Aber man kann es nun nicht mehr zurückdrehen. Und insofern, Keir Starmer, glaube ich, ist schon ein solider Typ.
Glaubst du an einen Brent-Trends? Brit-Trends?
Bist du jetzt auch einer von denen, die sich irgendwelche Wörter ausdenken?
Ja, genau. Ja. Also glaubst du an einen Wiedereintritt?
Ja, also...
Irgendwann?
Ich denke, irgendwann wird es so kommen. Man muss ja sagen, irgendwie leider kam ja genau an dem Tag, wo der Brexit stattfand, am 31. Januar 2020, ist ja in Großbritannien auch der erste Corona-Fall aufgetreten.
Genau.
Und dann hat Johnson gesagt, super, jetzt habe ich ja einen Grund, warum hier die Wirtschaft abkackt und nicht mein Brexit. Der Brexit hat ja viel langfristigere, schlimmere Wirkungen als Corona und das merkt man ja immer noch.
Aber ja, vor allem, das Lustige ist ja, die haben im Prinzip alle Fachkräfte rausgeschmissen aus Großbritannien, die Polen, die Deutschen, die Franzosen, die alle sozusagen in London arbeiteten, aber die Ausländer, weswegen sie wirklich für den Brexit gestimmt haben, es ging ja wie immer nur um die Ausländer, die dürfen trotzdem noch kommen, weil die Inder, die Pakistani und so, weil die nach wie vor Teil des Commonwealth sind und die genauso nach Großbritannien einreisen dürfen.
Genau,
das heißt, die guten Ausländer haben sie rausgeschmissen und die schlechten kommen immer noch.
So gesehen, ja, also das ist ja in Großbritannien eine Sonderregelung. Die haben ja sogar Wahlrecht in Großbritannien, wenn sie dort einen legalen Aufenthalt haben und wenn sie eben aus dem Commonwealth sind. Man weiß nicht, ich hoffe es natürlich, dass die irgendwann zurückkommen. Man muss sich jetzt die Frage stellen, ab wann wird ein Referendumsbeschluss ungültig sozusagen oder moralisch kann man ihn widerrufen? Das muss man gut vorbereiten. Man kann sich da keine Niederlage erlauben. Da
das
muss man
richtig.
Gut auf Umfragen gucken. Wenn man großen Vorsprung hat, könnte man sowas ansetzen als Regierung. Aber ich glaube, dass das 2016 war das. Also ich würde sagen, frühestens 20 Jahre später, also 36 frühestens. Aber wäre natürlich zu hoffen. Und das Tolle am Brexit ist ja, dass jetzt kein anderer mehr gehen wird. Nicht mal Ungarn wird jemals in Erwägung ziehen, die EU zu verlassen.
Na, Ungarn ja sowieso nicht. Also die Gefahr, dass Polen oder Ungarn die EU verlassen, bestand ja eh nie, weil die ja Nehmerländer sind.
Ja, aber jetzt hat man halt gesehen, was daraus wird. Also wie,
ja, aber guck mal, die Briten hatten ja einen Grund zu gehen. Die Briten haben ja selber gesagt, wir zahlen immer nur ein und kriegen nichts zurück. I want my money back. So. Mhm. Das kann ja sowohl Ungarn als auch Polen, ich meine, so bescheuert wie Kaczynski oder Orban jemals auch sind, aber die würden immer wieder meckern und meckern und meckern und sagen, scheiß EU, scheiß EU, scheiß EU. Aber, das hast du doch schon an Orban und Kaczynski gesehen, sobald die EU droht mit, und bei Ungarn haben sie es, glaube ich, Polen oder Ungarn, wo sie es gestoppt haben, die Zahlungen.
Nach Polen haben sie es gestoppt.
Genau. Das hat ja dazu geführt, dass sie wieder eingelenkt haben. Mhm. Also natürlich nicht nach außen, aber und dadurch haben Dadurch besteht die Gefahr, dass Ungarn oder Polen die EU verlassen, besteht für mich so gut wie überhaupt nicht. Und ganz ehrlich, so wie sich Orban gebiert und vor allem wie das ungarische Volk auch wählt, du kannst natürlich sagen, die armen Ungarn, du kannst sie ja nicht aufhören, aber die wählen den Orban ja. Mhm. Ich sag mal so, wenn die gehen wollen würden, Reisende soll man nicht aufhalten.
Ja, das schon. Aber es gibt ja zurzeit auch kein Land, das das da in Frage käme zu gehen. Umgekehrt gibt es leider auch kein Land, das jetzt demnächst beitreten kann. Also der Ukraine wäre es zu wünschen, aber da ist natürlich noch viel zu machen.
Und
dummerweise gibt es ja ein Vetorecht von allen Staaten. Das heißt, Ungarn kann auch sagen, die Ukraine soll nicht kommen, weil ich gerade in Moskau angerufen habe und der will das nicht.
Und Putin gesagt hat, stimme dagegen.
Ja.
So, komm.
So, also Großbritannien wählt am 4. Juli. Wir sind gespannt. Mehrheitswahlrecht, sehr einfach. Es gibt 650 Sitze und alles wird dann sozusagen die stärkste Partei in einem Wahlkreis räumt dann alles ab. Es ist dann immer witzig, weil in Großbritannien gibt's so witzige Traditionen, nämlich dass in einem Wahlkreis, wenn das Ergebnis abends bekannt gegeben wird, da müssen dann alle Kandidaten in einer Reihe stehen und sich das so anhören. Wie so eine Jury wird dann, und das Tolle ist, dass dann immer gerade in den prominenten Wahlkreisen von zum Beispiel vom Premierminister, das war damals bei Theresa May, da treten halt auch ganz bekloppte so Spaßkandidaten auf, wie zum Beispiel Elmo oder Lord Buckethead, und die sind dann in Verkleidung, wie auf so einer Comic-Con, sind die dann auf der Bühne.
Weil man weiß, dass das gefilmt wird, weil ja da Theresa May steht.
Genau, also man muss sich das so vorstellen, auf der einen Seite dieses Fabelwesen, bisschen ungelenk und einfach nur lächerlich, und dann eben noch Lord Buckethead.
So, damit hätten wir den alter Kabarett-Gag, also altes Kabarett-Stilmittel.
Eine sogenannte blaue Ameise.
So,
okay. So, komm. Wir kommen zur nächsten Wahl, nämlich in Indien. Da sind wir zum Thema Verfassung auch bei einem Rekord. Indien hat nämlich die längste Verfassung. Also die hat so viele Artikel und auch die meisten Änderungen, über 100 Änderungen seit 70 Jahren.
Also das heißt, Verfassungen gehen im Prinzip nach Bevölkerungsstärke.
So, also das ist so vorgesehen. Also je mehr Einwohner, desto mehr Buchstaben müssen ran.
Also China hat die zweitlängste Verfassung der Welt.
Die aber auch am wenigsten gilt wahrscheinlich.
So.
Also Indien, und in Indien ist es ganz spannend, da wird ja schon seit April gewählt, und zwar an 7 verschiedenen Wahltagen. Weil das Land eben so groß ist und weil es logistisch so eine Riesenherausforderung ist, es ist ja sozusagen mit Abstand die größte Wahl der Welt. Fast 1 Milliarde Wahlberechtigte, inzwischen seit letztem Jahr das größte Land der Welt. Und die nächstgrößte Wahl ist ja dann die Europawahl mit ungefähr 350 Millionen Wahlberechtigten.
Wird China gar nicht gewählt?
Doch. Genau, also aber das ist sehr viel einfacher, glaube ich, zu koordinieren. Der Nationalvolkskongress wird gewählt.
Ich weiß ja nicht, wie sie das machen. In der DDR war es ja so, du hattest einen Zettel, auf dem Zettel standen einfach Namen drauf und da waren auch nichts zum Ankreuzen oder so, sondern du hast einfach nur den Zettel zusammengefaltet und in die Urne gesteckt. Also Egon Krenz bezeichnete das im Nachgang mal als Faltpapieraktion. Also das war aber die Wahl in der DDR, und sowas Ähnliches wird es in China wahrscheinlich auch geben. Also du hattest keine Wahl, sondern die Kandidaten der Nationalen Front standen fest, und indem du die Zettel da reingesteckt hast, hast du die bestätigt. Und wenn du den nicht da reingesteckt hast, dann hast du die nicht bestätigt. Aber es gab kaum Leute, die da nichts reingesteckt haben, weil wenn du sonntags keine Zeit hattest, sind die sogar zu dir nach Hause gekommen.
Das ist ja, finde ich nett.
Bürgerservice.
Ja, also es gibt den Nationalen Volkskongress in China, und der wird alle 5 Jahre neu zusammengesetzt. Das letzte Mal 2023. Und ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wie da die Delegierten zustande kommen.
Ich vermute ähnlich, weil die ganzen kommunistischen Systeme auf der Welt haben, was das betrifft, ähnlich funktioniert.
Das ist ja tatsächlich interessant. Wahlen gibt es ja fast in jedem Land der Welt, nur freie Wahlen, das ist dann noch ein anderes Thema. Aber wir kommen zurück zu Indien. Also am 19. April ging es los und das ist so mehr oder weniger in Großregionen gegliedert. Von immer mit ein paar hundert Millionen wählen dann an dem Tag. Und jetzt, vor 3 Tagen war der fünfte Wahltag, dann am 25. Mai der 6. und am 1. Juni ist dann der letzte Tag und dann wird ja alles nochmal gezählt. Und für den 4. Juni ist dann die Bekanntgabe des Ergebnisses landesweit zu erwarten.
Genau.
Also das ist also natürlich eine Mammutaufgabe, aber funktioniert immer ganz gut. Da gibt es jetzt nicht sowas wie in Berlin, dass man da das alles wiederholen muss. Indien ist ja auch eins der Länder, die halt leider so ein bisschen ihre Demokratie selber abschaffen durch die Person, die dann an der Spitze steht, Narendra Modi, seit 10 Jahren. Ein Hindu-Nationalist, der auch nachweislich als Gouverneur beteiligt war an Massakern an Moslems. Der wird sicherlich auch bestätigt werden mit Mehrheit. Indien soll ja umbenannt werden in, wie heißen die, Bahasa oder so ähnlich, also deren Landessprache. Also dass man nicht mal mehr Indien sagen darf.
Woher kommt das eigentlich?
Weiß ich nicht.
Weiß ich auch nicht.
Von Kolumbus. Das war vor Kolumbus schon, hieß es schon Indien. Bekannt.
Aber ich vermute, dass der Name Indien auch irgendwas Koloniales ist, oder?
Naja, also der Fluss Indus. Meistens werden viele Länder sind ja nach Flüssen benannt.
Genau.
In denen sie.
Also das Gebiet des Indus wahrscheinlich.
So. Aber das ist eben schon ja seit dem Altertum ja als sagenhafter Ort bekannt. Ich meine, es ist ja spannend, was man im Altertum über die Welt wusste oder ahnte, was da irgendwo sein wird. Ja?
Mhm.
Und also da sind wir weiter auch gespannt auf Indien. Und dann haben wir noch Südafrika, die Wahl. Die ist jetzt auch spannend in diesem Jahr. Am 29. Mai. Warum? Weil zum allerersten Mal nach 30 Jahren der African National Congress ANC möglicherweise die Mehrheit verliert. Die hatten ja immer eine Zweidrittelmehrheit und jetzt sogar könnten sie unter 50% fallen. Und
trotzdem bleiben sie stärkste Partei.
Ja, das bestimmt. Aber das ist natürlich auch, da kann man halt sehen, selbst die beste Partei der Welt und 1994 hatte man ihr ja den Wahlsieg auch gegönnt mit Mandela und mit der neuen Verfassung damals und so weiter, Abschaffung der Apartheid. Aber wenn man dann doch zu lange im Amt ist, dann ist man einfach korrupt und hat ja auch schlimme Verirrungen mit Jacob Zuma, dem Präsidenten. Der ist ja jetzt von der Parlamentswahl ausgeschlossen worden, weil es so die Regel ist so, wer eine Haftstrafe von über einem Jahr bekommen hat, der darf nicht antreten. Jetzt hat aber ein Wahlgericht einer unteren Instanz gesagt, ja, der ist ja aber doch vorher begnadigt worden, bevor das eine Jahr absaß. Also 15 Monate hat er gekriegt, musste aber nur 2 Monate absitzen und deswegen durfte er rein. Und das obere, die höhere Instanz hat gesagt, nee, also ist das euer Ernst? Nee, also er hat 15 Monate offiziell gekriegt und ist damit raus.
Genau.
Aber der hat so schlaue Sachen gesagt, dass man also AIDS einfach durch Duschen verhindern kann. AIDS-Infektion ist ja ganz wichtig in so einem
Land. Ist da bewiesen, dass das nicht funktioniert? Du stellst das hier einfach immer so in den Raum und wir hätten Corona auch durch Trinken von Desinfektionsmitteln behandeln können.
Genau, ja. Okay, also spannende Wahlen in nächster Zeit. In Iran wird auch gewählt, allerdings wissen wir das erst seit ein paar Tagen. Der oberste Führer, eben nicht der oberste Führer, sondern dem sein Diener, nämlich der Präsident.
Genau, ist, wie ich gelesen habe, mit dem Hubschrauber hart gelandet. Schrieb irgendjemand, hart gelandet.
Ja, das war die erste Meldung, weil sie es nicht, die wollten es nicht zugeben.
Ja, ja.
Ja, also.
Was meinst du? Attentat?
Nein. Also ich bin ja irgendwie froh, dass die Bundeswehr nun jetzt doch nicht die schlechteste Flugbereitschaft der Welt hat. Also durch diese ganzen Sanktionen ist anscheinend wirklich das iranische, naja, diese ganzen Hubschrauber und so Sachen, selbst für Regierungsmitglieder einfach nicht auf dem besten Stand, muss man halt so sagen. Und da kann sowas passieren, es war auch wohl neblig. Und ja, aber manchmal trifft es eben auch nicht den Falschen.
Hallo.
Naja, und innerhalb, also jetzt am 28. Juni ist die Neuwahl. Und da muss man natürlich jetzt gucken, es ist sehr spannend, wird es jetzt ein Konservativer oder wird es ein noch radikalerer oder wird es einer, der noch radikaler ist. Also genau. Da ist alles möglich.
Alles gut. Also ich glaube, das ist von allen Wahlen so mit die uninteressanteste, weil wir wissen, das ist eine Marionette von Khamenei und dann ist es scheißegal.
Interessant ist ja übrigens, Raisi heißt er. Und Reis heißt auf Arabisch, also in der Sprache seines Verbündeten in der Hamas, heißt es ja Führer. Also die Hamas hätte ihn jetzt Führi genannt.
Genau, süß.
Süß.
Genau. Aber apropos Hamas? Nein. Apropos Hamas? Benjamin,
apropos?
Ja, weil Benjamin Netanyahu ist jetzt offiziell Kriegsverbrecher. Das finde ich cool.
Nein. Also, doch, das, ist jetzt der, das ist jetzt wieder der Stammtisch. Also, erstens mal, Haftbefehl, ganz schlimm.
So.
Aber es ist der Haftbefehl.
Putin hat auch einen.
Ja, aber der Haftbefehl wurde erstmal nur beantragt vom Chefankläger.
Genau.
Das ist der übliche Weg, das ist ja in Deutschland auch so. Die Staatsanwaltschaft beschäftigt sich mit irgendwas und dann gibt es einen Haftbefehl. Aber in dem Fall, im Internationalen Strafgerichtshof, muss das Gericht selber den Haftbefehl ausstellen. Das ist noch nicht passiert. Also es gibt 5 Personen gegen die der beantragt wurde. Netanyahu als Regierungschef, dann sein Verteidigungsminister Gallant. Und bei der Hamas, der Chef des sogenannten Politbüros, wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt, der sitzt ganz bequem, gar nicht in Gaza, sondern in Katar, unserem befreundeten Gaslieferanten. Da sitzt also der Haniyeh, der war früher Ministerpräsident und jetzt eben einfach nur noch politisches Oberhaupt der Hamas. Dann gibt es seinen Statthalter in Gaza, das ist der, der hat halt so einen Namen halt auch. Und dann gibt es noch den Führer der Qassam-Brigaden, also quasi den Militärboss der Hamas. Diese 3 Leute da ist dieser Haftbefehl jetzt beantragt. Und daraus kommt jetzt demnächst dann die Entscheidung, ob dem Haftbefehl stattgegeben wird. Und dann wäre halt international die Frage, was macht man? Denn die Länder, die das Gericht anerkennen, sind ja mehr als die Hälfte der Länder der Welt, unter anderem wir. Man wäre verpflichtet, diese Personen zu verhaften. Also.
Naja, also ich glaube, Netanyahu werden sie nicht. Also ich kann es mir, ich weiß es nicht. Ich finde es. Also ich glaube.
Es ist natürlich problematisch, die Gleichsetzung. Und das ist jetzt für den Stammtisch wieder oder für diese Idioten, die da ständig demonstrieren, für die ist es natürlich jetzt das Argument. Völkermord, aber der Völkermord ist ja weder bewiesen noch. Es ist einfach kein Völkermord, weil das heißen würde, man vernichtet eine Bevölkerungsgruppe planvoll. Und wenn die israelische Armee in den letzten Monaten was bewiesen hat, dann, dass sie nicht planvoll vorgeht, weil ja doch absolut keine Erfolge zu verzeichnen sind.
Genau.
Also deswegen, es wird tatsächlich schwierig. Andererseits müsste man dann auch auf Staatsbesuche verzichten, zumindest von diesen Personen. Damit sie sich selber nicht in die Bredouille bringen oder den Gastgeberstaat. Also es wäre natürlich auch keine schöne Situation, wenn Netanyahu zum Staatsbesuch käme und die deutsche Polizei wüsste nicht, was sie zu tun hat, schützen oder verhaften.
Genau.
Und das ist dann wirklich, ich glaube, so eine Situation wird es dann auch nicht geben. Was problematisch ist, weil Besuche ja auch eine Funktion haben.
Es gibt
dann andere Leute, den Staatspräsidenten Herzog, der ja auch öfters schon in Deutschland war, aber ja, also es ist keine gute Situation für einen demokratischen Staat, dass die Bewegungsfreiheit der Politiker so eingeschränkt wird. Andererseits könnte man eben auch irgendwann darauf hoffen, dass Netanyahu selber sich auch mehr Zeit findet, sich seinen heimischen Prozessen zu widmen. Der Prozess läuft ja immer noch gegen ihn, wurde nur unterbrochen. Und ich finde, das ist viel eher ein Grund, ihn da einzusperren, diese ganze Korruption, die er zu Hause begeht.
Genau.
Gut. Also da hoffen wir auch auf eine neue Wahl, aber die ist erst in 2 Jahren planmäßig angesetzt. Übrigens, ich habe eine kleine Ergänzung bzw. Korrektur. Ich wusste neulich sträflicherweise nicht, wie viele Wahlperioden dieser Netanyahu schon hinter sich hat.
Und?
17? Als Ministerpräsident hat er quasi 6 Kabinette geleitet bis heute in 8 Wahlperioden. Es gab 2 im Jahr 2019 Wahlperioden, wo keine Regierung zustande kam und eine Neuwahl. Also sagen wir, insgesamt hat er 8 Wahlen zumindest nicht verloren. Das ist schon bemerkenswert.
Ja, aber die Wahlen waren ja alle im Abstand von 3 Wochen. Also insofern.
Ja, jetzt ist er ja insgesamt auch schon über 50, also glaube ich länger als Merkel im Amt. Also.
Aber unterbrochen.
Genau. Erste Amtszeit 1996, und das war ja im Grunde der Ursprung dieser ganzen Misere, weil 1995 war ja der Nahostfriedensprozess eigentlich auf dem Höhepunkt. Alles super, also, Friedensvertrag mit Jordanien gerade abgeschlossen, dann der Gaza-Jericho-Vertrag mit Palästina, die Errichtung der Autonomiebehörde, und dann plötzlich sagt ein radikaler Jude, so, dieser Rabbin, der gefällt mir nicht, der muss jetzt weg, er schießt ihn, und ab dem Zeitpunkt, und dann war ja sozusagen, Rabin war ja Arbeitspartei und Netanyahu im Likud, also im rechten Block, und der profitierte dann von der Neuwahl, indem er die gewann gegen Peres.
Was ich halt total krass finde, dass so ein langwieriger Friedensprozess daran scheitert, dass ein Mann erschossen wird. Ja? Also war wahrscheinlich
noch dazu von den eigenen Leuten. Also nicht, das war ja, Rabin war ja kein Opfer der zum Beispiel der Hamas oder so, sondern das waren die eigenen Leute, die radikalen Orthodoxen, die ja immer ein Problem sind in Israel. Also wenn man
in jedem Land.
Ja, aber ich stelle mir das halt auch so vor, die Orthodoxen, die müssen ja gar nichts. Die müssen ja nicht zur Armee, die müssen nicht dafür sorgen, dass ihre Freiheit verteidigt. Naja, also das ist wirklich ein Problem. Das sind alle Deppen, vor allem halt die in den Siedlungen wohnen.
Ja, ja. Aber Extremisten sind immer Deppen. Also, was willst du dazu sagen? Genau. In jeglicher Form. So.
Apropos Deppen. Es gibt noch eine Geschichte, die jetzt in den letzten Tagen aufploppte in Neukaledonien. Jetzt erstmal die Frage, was ist das?
Also Kaledonia ist Latein, das wissen wir alle, und bezeichnet das Gebiet, auf dem heute Schottland liegt. Mhm. Die Kaledonen sind quasi die Urschotten.
Okay, genau.
Was also auch nicht ganz stimmt, weil das sind ja Kelten. Du weißt, wo zwei durch den Winter marschieren, und der eine sagt, boah, scheiß Kälte, sagt der andere selber scheiß Kälte. Egal, erzähl.
Ja, und also Neukaledonien gehört zu Frankreich.
Wobei, da fällt mir nur ein, unterhalten sich zwei Schneemänner, sagt der eine zum anderen, du kannst sagen, was du willst, hier riecht es nach Möhre. Entschuldige.
Ja. Liegt im Pazifik, also rechts neben Australien, grob gesprochen, und gehört aber zu Frankreich. Und das ist ja eins der Gebiete international, die halt quasi offiziell EU-Territorium sind, aber ganz weit weg. Hat natürlich in der heutigen Zeit auch eine ganze Menge Vorteile. Die haben den Euro, die haben wirtschaftliche Stabilität, die haben auch militärischen Schutz und so weiter. Ist ja auch nicht ganz unwichtig in der Gegend, wo China sich expandiert. Und jetzt gibt es aber da Unruhen der dortigen Bevölkerung. Jetzt würde natürlich der gemeine Gutmensch sagen, oh, sehr gut, die Indigenen stehen auf gegen Frankreich. Ich meine, man kann es denen ja gern wünschen, dass sie unabhängig werden. Es ist ja nicht so, dass sie das nicht selbst entscheiden dürften. Es gab 1998 einen Vertrag zwischen Frankreich und der dortigen Regierung, also Autonomie, und es wurde vorgesehen, bis zu 3 Anläufe zu machen für ein Unabhängigkeitsreferendum. Und das ist in den letzten Jahrzehnten auch geschehen, zuletzt glaube ich 2021, und es ist immer gescheitert am Quorum. Da geht dann keiner hin.
Weil es nicht interessiert.
Ja, beziehungsweise weil es auch boykottiert wird von den Unabhängigkeitsbefürwortern. Jetzt finde den Fehler. Also es ist tatsächlich, es gab die Möglichkeit, unabhängig zu werden, und es wäre auch ohne Probleme abgelaufen. Wie gesagt, viele wollen es nicht, weil es eben auch Vorteile hat, Franzose zu sein. Jetzt gibt es die Unruhen deswegen, weil die französische Nationalversammlung eine Verfassungsänderung auf den Weg gebracht hat. Also Verfassungsänderung gibt es auf 2 Wegen, nämlich entweder beide Kammern des Parlaments beschließen das und dann nochmal ein Kongress, also eine Mischung aus beiden Kammern, nochmal bestätigt, oder statt des Kongresses eine Volksabstimmung. Jetzt soll ein Kongress quasi in Frankreich beschließen, eine Verfassungsänderung, dass dieses in dem Abkommen niedergelegten Grundsätze geändert werden. Also es ist so, die Wahlberechtigten wurden 1998 quasi eingefroren. Also man hat gesagt, alle, die jetzt dort leben, die sind wahlberechtigt. Und deren Nachkommen, sofern sie 10 Jahre am Stück vor der Wahl dort gelebt haben. Und jeder, der neu dazuzieht, der ist nicht wahlberechtigt. Das ist natürlich nicht ganz vereinbar auch mit dem Rest des französischen oder EU-Rechts, weil theoretisch könnten wir da hinziehen und wären dort auch wahlberechtigt. Und diese Verfassung erlaubt eben die Ausnahme. Und jetzt will die Nationalversammlung das abschaffen, weil natürlich die Ausnahme, oder die Leute, die nicht wahlberechtigt sind und dort wohnen, in den letzten 25 Jahren doch drastisch zugenommen haben, sind jetzt inzwischen 1/5 der Leute, die Wähler sein könnten, dürfen keine sein. man könnte es auch nennen, Remigration. Also die sollen alle raus und die sind hier Bürger zweiter Klasse. Aber natürlich, da es sich um Indigene handelt, sind sehr gute Menschen und die Franzosen sind die Bösen. Also die Berichterstattung ist tatsächlich sehr verkürzt zu dem Thema und es wäre eine sehr viel demokratischere Sache, wenn da jetzt sozusagen alle, die dort wohnen, wahlberechtigt wären. Aber wie gesagt, ist irgendwie alles, ja, ist nicht so, kommt nicht so ganz durch, wie man es eigentlich berichten könnte.
Ja gut, aber das ist ja normal. Es gibt bei uns zur Europawahl, zur Kommunalwahl ist ja in Sachsen-Anhalt gleichzeitig mit der Europawahl, tritt ein Pfarrer auf der Liste der AfD an. Und die Kirche hat ihn jetzt ausgeschlossen, also hat Berufsverbot, also er hat seine Pfarrei verloren so. Und klagt dagegen gerade und so. Und weil das Quatsch ist und es gibt einen Unvereinbarkeitsbeschluss der evangelischen Kirche mit der AfD. Und den gab es aber erst, nachdem er sich auf der AfD-Liste quasi hat registrieren lassen. Mhm. Und darum klagt er jetzt dagegen. Und ist ja auch egal, das kann man sehen, wie man will. Aber was schreibt meine geliebte Volksstimme in der Meldung? AfD-Pfarrer so. Also das steht jetzt schon in der Überschrift, AfD-Pfarrer. Und ja. Ich finde auch, dass das ein Idiot ist, aber bei einer neutralen Berichterstattung erwarte ich eben, dass sie schon in der Überschrift eine Wertung steht.
Ja, aber was ist es jetzt für eine Wertung? Für AfD-Anhänger ist es ja eine positive Wertung. Oh, endlich mal einer von uns.
Ja, ja. Aber darum also, es ist auf jeden Fall eine Wertung.
Wertung im eigentlichen Sinne.
Ja, aber es ist auf jeden Fall eine Wertung.
Aber nee, stimmt ja sogar. Also da wäre ich jetzt anderer Meinung, weil beide Sachen stimmen ja. Er ist Pfarrer und er ist AfD.
Nein, aber er ist ja nicht Mitglied. Er tritt nur auf der Liste an. Und es ist, ich finde es zumindest polemisch, sagen wir mal so. Und ich finde, also... Wenn die Bild-Zeitung das schreiben würde, völlig okay. Mhm. Aber ich finde, bei meiner Heimatzeitung sollte ich schon etwas mehr neutral. Also da hätte man vielleicht eine Minute länger überlegen können.
Ja, aber da geht es immer um wenige Zentimeter, die Überschrift Platz hat. Außerdem ist es immer so, und das sei hier auch gesagt, immer der den Artikel schreibt, der hat meistens nichts mit der Überschrift zu tun.
Das kommt
also immer
dazu,
zu denken, ja. Der scheiß Journalist und so weiter, der macht da gar nichts. Der schickt den Text dahin und am Ende steht es so in der Zeitung, wie es irgendein anderer sich dann dazu ausdenkt.
Was heißt bei uns Newsdesk?
Natürlich, natürlich.
Ja, also Leiter Newsdesk ist quasi derjenige, der die Überschriften verantwortet. Okay.
So, auch wenn wir jetzt kurz vor Schluss, habe ich noch eine kleine Anekdote.
Bitte.
Wir haben ja über die Organspende schon geredet. Das Organspenderegister ist seit 2 Monaten online. Man kann da hin, wenn man, und das habe ich jetzt leider nicht, wenn man einen elektronischen Personalausweis schon hat, also mit E-Funktion oder wie das da heißt.
Genau.
Die E-Funktion ist aus der Mathematik was anderes, aber sowas, du weißt schon, was ich meine. Also großer Andrang von etwa ungefähr 100.000 Leuten in ganz Deutschland, die seit 2 Monaten sich diese Organspende quasi reinschreiben ließen. Man kann sich die aber auch auf andere Weise reinschreiben, nämlich durch ein Tattoo. Es gibt einen Verein, der heißt Junge Helden und so weiter und da gibt es ein bestimmtes Symbol. Was sich jetzt im Bundestag, gab es letzte Woche eine Tattoo-Aktion, wo lauter Abgeordnete, 20 Abgeordnete haben sich ein Tattoo stechen lassen für Organspende.
Und da muss aber das man jetzt ist sagen, hier nicht so eine Nummer auf dem Arm, ne?
Nee, also es ist nicht die Wartelistennummer von der. Nein, also tatsächlich, ich bin dafür und ich zeige das jetzt durch ein Tattoo. Und jetzt weiß ich nicht, soll man das jetzt gut finden, weil es ja auch, weil die Organspende eine gute Sache ist, oder soll man das schlecht finden, weil die Leute ja, man ist ja für was Medizinisches, was Leuten hilft, was sozusagen Körper wiederherzustellen hilft. Und man macht es, indem man seinen eigenen Körper entstellt.
Ja, gut, ob das nur eine Entstellung ist, mein Gott. Du kannst ja auch sagen, mein Gott.
Also Tattoos sind einfach was fürs
Leben.
Ja, aber
du gehst ja auch zum Friseur.
Gut, aber ich kann nächste Woche nochmal zum Friseur gehen und was anderes machen.
Gut, und ich gehe ja nicht mehr zum Friseur.
Beim Tattoo nur durch Übermalen und dann sieht man am Ende aus wie eine Litfaßsäule oder wie Herr Messi aus Argentinien.
So.
Also da frage ich mich, ist das der richtige Weg, eine gute Sache mit so einem Scheiß einfach zu verknüpfen?
Genau.
Aber macht euch da selber eine Meinung dazu und wir sind damit raus. Das war Folge 90. Vielen Dank, Sebastian Hengstmann.
Sehr gern, Timmer Lucke. Und wir hören uns am Montag lustigerweise schon wieder. Da gibt es nämlich eine Sonderfolge in Vorbereitung auf die Europawahl. Das möchte ich an der Stelle gleich
sagen. Genau, wer da was wissen will über Parteien, Länder, Anekdoten, Kandidaten, soll nächsten Montag einschalten. Bis dann.
Bis dann, Timmer. Tschüss.